Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Theater in Dortmund, Oper in Essen, Filme in Venedig und die anstehende Reform der sogenannten Limbach-Kommission. Das sind die Stationen, die wir in dieser Fazitstunde ansteuern. 1949 hat Albert Camus sein Drama Die Gerechten geschrieben. Die Geschichte spielt im Jahr 1905 in Moskau. Sozialrevolutionäre planen ein Attentat auf den Großfürsten Sergei. Im zweiten Anlauf gelingt dieses Attentat. Der Täter wird gefasst. Er ist nicht bereit, seine Gefährten zu verraten und wird hingerichtet. Murat Dikenji hat Camus Drama in die Gegenwart weitergedacht. Reichsbürger planen einen Staatsstreich. Faschisten gewinnen an Einfluss. Die Gerechten hat er sein Theaterstück genannt, die Gerechten mit Ä geschrieben. Also es geht nicht nur um Recht, sondern auch um Rache und es geht um noch mehr, wie der Autor hier im Deutschlandfunk Kultur gesagt hat.
Eigentlich geht ihnen vielmehr um diese Solidarität und die lässt sich auch auf weite Teile der Gesellschaft übertragen, wo sie sagen, wir möchten nicht mehr alleine kämpfen. Das ist ja keine Gruppe, die abgeschlossen ist, sondern es ist eine Gruppe, die permanent darauf hinweist, nein, wir möchten keine Heuchelei von einem nie wieder oder dass so etwas nie wieder passieren darf. Aber es passiert immer wieder und sie fühlen sich selbst ermächtigt, auch weitere Schritte anzuleiten. Und es ist, wie gesagt, die Revolte, was das Hauptmotiv ist.
Murat Dikenji, Autor und Regisseur des Stücks Die Gerechten. Die Uraufführung am Abend im Theater Dortmund hat Michael Lages gesehen. Er ist zugeschaltet. Herr Lages, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Bei Camus waren es Sozialrevolutionäre, die zum Mittel der Gewalt gegriffen haben. Wer ist denn bei Dikenji bereit, zur Waffe zu greifen?
Also drei Personen sind hier die Gerechten, wobei man ein bisschen Wortklauberei betreiben muss, denn es sind natürlich nicht die Gerechten, sondern es sind die Rächer von zukünftigen Aktionen. Einer ist, ja, heißt Pitbull, wird freundlich immer Pitti genannt und hat offenbar ziemlich viel Street Credibility, also hat sich gerne auf Straßen geschlagen. Ein anderer ist Vietnamese und macht deutlich den Eindruck, dass er oder sie transsexuell sei. Und da gibt's noch Sol. Das ist eine People of Color, die offenkundig als Flüchtling in Deutschland gelandet ist. Alle zusammen landen zu Anfang in einer Notaufnahme, lernen sich dort kennen, weil sie in unterschiedlichen Formen von Auseinandersetzungen A mit der Staatsmacht, B mit Rechten in Kontakt geraten sind. Und aus dieser Begegnung erwächst sowas wie eine Bewegung.
Also ein Stück über Widerstand, also es ist kein ziviler Widerstand, sondern militanter Widerstand. Wird da Gewalt gerechtfertigt?
Jein, teilweise schon. Also im ersten Teil, also der Abend ist nicht sehr lang, knapp anderthalb Stunden, zu Anfang werden ziemlich viele Opfergeschichten zusammengetragen, historische, etwa die der KZ-Überlebenden Margot Friedländer, die dieses Jahr 102 Jahre alt wird und in Berlin lebt, auch von Esther Bejarano, die im Zitat auftaucht. Und dazu werden viele andere Opferrollen sortiert, die Opfer von Rostock-Lichtenhagen 1992 bis zu dem jungen Exilbewerber, der in Dortmund vor einiger Zeit von vollkommen aus dem Ruder gelaufenen Polizisten erschossen worden ist. Es sind viele Gruppen, die sozusagen Rache schwören könnten, wenn sie denn durch eine Gruppe wie diese vertreten wären. Und das ist das Ziel. Also es wird lange darüber diskutiert, wer da warum welches Motiv für Rache haben könnte. Aber erst gegen Ende wird tatsächlich ein bisschen aufgenommen, was ja das Wesen und das Herausfordernde an dem Camus-Text ist, nämlich dass sehr offen darüber diskutiert wird, was lohnt wofür. Das eigene Opfer, das Opfer anderer, darf eventuell ein Kind oder zwei mit in die Luft gesprengt werden. Das ist der zentrale Punkt, weswegen das erste Attentat bei Camus nicht funktioniert. Und dann erst das zweite. Und kurz vor Schluss kommt Saul, die Frau, tatsächlich mit diesem Argument und sagt, ja, und wenn dann ein Kind im Auto sitzt, ansonsten ist nicht konkret gesagt, was tatsächlich passieren soll, welcher Anschlag, aber erst dann wird sozusagen die Camus-Ebene kurz vor Schluss nochmal wieder bedient.
Wir hören einen kurzen Ausschnitt aus der Inszenierung, damit man so einen kleinen Eindruck bekommt.
Wenn die Nazis wieder an die Macht kommen, dann ist es doch schon viel zu spät. Hast du vergessen, was ich damals getan habe? Wie wird die Gerechtigkeit nehmen sollen?
Gerechtigkeit ohne Gnade ist nicht viel mehr als Unmenschlichkeit. Wenn wir das Recht auf Selbstbeteiligung anwenden sollen, dann können wir das nur denen gegenüber, die uns wirklich angreifen. Es sind nicht die Kinder. Ihr denkt vielleicht, es ist leicht, eine Revolution anzufangen. Es ist aber viel schwieriger, sie vorzuführen. Und selbst wenn wir zu einem Punkt kommen sollen, wo wir den revolutionären Kampf gewonnen haben, nachdem man die Unterdrückung zerstört hat, dann stehen wir für die schwierigste Aufgabe überhaupt, eine neue Gesellschaftsordnung aufzubauen.
Soweit dieser Ausschnitt. Murat Dikenci ist, wenn man so will, ein Theater-Alleskönner. Er ist Dramaturg, Regisseur, Kulturwissenschaftler, Schauspieler und jetzt auch Leiter der Studiobühne Ja am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Herr Lages, hat er dieses Stück entsprechend virtuos komponiert und inszeniert?
Das finde ich eigentlich gar nicht. Das ist immer ein bisschen schade, wenn ein Autor oder eine Autorin das eigene Werk inszeniert. Es gibt sozusagen keine zweite Instanz. Es gibt niemanden, der eventuell da mal einhakt, wo der Autorentext nicht ganz so grandios geraten ist. Das ist in diesem Fall relativ häufig der Fall. Der Text ist sehr trocken, hat alle Qualitäten des Agitprop-Theaters, also viel Theorie, sehr wenig Spiel in einem zu Anfang völlig abgedunkelten Raum, dem Studio, in dem wir mit den Schauspielern und der Schauspielerin sozusagen herumstehen und von ihnen auch angespielt werden. Wir sollen da unseren Hass endlich mal ausbrüllen, rausschreien. Und wir sollen Bullenschweine skandieren und No Justice, No Peace zum Schluss. Also das ist alles extrem, wie soll man sagen, mit der Holzsäge gearbeitet. Und es ist nicht etwas, was einen eventuell an den Punkt bringt, wo man über dieses Unerklärliche, welche Gewalt darf angewertet werden, um die Gewalt zu verhindern. An den Punkt kommt man wirklich sehr, sehr, sehr selten.
Klare Beschreibung, klare Bewertung, Einordnung. Murat Dikenci, Die Gerechten, die Uraufführung am Schauspiel in Dortmund. Michael Lages, Dankeschön.
Gern geschehen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Bei ihrer Klausur in Miseburg in der vergangenen Woche hat die Koalition wichtige Punkte geklärt und manchen Streit beiseite geräumt. Und wie jetzt bekannt wurde, gab es am Rande des Treffens auch eine Verständigung darüber, die beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts zu reformieren. Ein sperriger Titel für dieses Gremium. Die Kommission ist besser bekannt unter dem Namen Limbach-Kommission nach ihrer ersten Vorsitzenden Jutta Limbach. Völlig klar, reformiert wird nur, was reformbedürftig ist, was nicht rund läuft. Seit 20 Jahren gibt es diese Kommission und in der Zeit wurden ganze 23 Fälle entschieden. Und das vor dem Hintergrund von vielen tausend Kunstwerken, die von Nazis erpresst oder geraubt wurden und deren Verbleib noch immer ungeklärt ist. Die Pläne zur Reform dieser Kommission wird uns nun Stefan Kolldorff erläutern. Herr Kolldorff, guten Abend.
Guten Abend.
Kurz zur Einordnung zunächst. Welche Aufgabe hat denn diese Kommission?
Naja, das ist eine beratende Kommission, die von beiden Streitparteien, also von einer Familie oder einer Stiftung, die nach wie vor nach einem Kunstwerk sucht, und dem Museum, in dem dieses Kunstwerk gefunden wurde, angerufen werden kann. Das heißt, die gilt nur für Kunst in öffentlichem Besitz, in Museen also, die vom Bund, von den Ländern oder von Kommunen getragen werden. Und wenn die sich nicht einigen können, diese beiden Parteien, über ein Kunstwerk, das in der NS-Zeit abhanden gekommen ist, dann kann die Kommission angerufen werden.
Also Streitfälle schlichten, kein Schiedsgerichtsverfahren. Welche Kritik gab es denn nun an dieser Kommission?
Das sind vor allen Dingen zwei Punkte gewesen. Das eine ist sozusagen ein Geburtsfehler dieser Kommission, nämlich das, was ich gerade schon beschrieben habe. Sie kann nur angerufen werden, wenn beide Parteien dieser Anrufung zustimmen. Also wenn auch das betroffene Museum sagt, wir möchten, dass dieser Streit geschlichtet wird, wir möchten, dass es eine Empfehlung gibt. Und das ist in der Vergangenheit sehr, sehr oft nicht der Fall gewesen. Es gibt ein ganz prominentes Beispiel. Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen haben ein kleines Faunenporträt von Pablo Picasso, das Porträt der Madame Solaire, ein sehr, sehr frühes, sehr, sehr wertvolles Bild von Picasso. Und die Nachfahren der jüdischen Bankiersfamilie Mendelssohn, ehemals in Berlin, sagen, das ist uns enteignet worden, es ist uns gestohlen worden in der NS-Zeit. Bayern stellt sich aber auf den Standpunkt, nein, das wissen wir besser, das sehen wir nicht so, es gibt Punkte, die dagegen sprechen und deswegen müssen wir diese Kommission gar nicht erst anrufen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn es dann zu Verfahren kommt, dann haben auf beiden Seiten, sowohl bei den Museen als auch bei den privaten ehemaligen Besitzerinnen und Besitzern schon Stimmen gesagt, die Verfahren sind intransparent, es ist nicht klar, wem welche Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Die Kriterien, nach denen die Kommission entscheidet, die werden nicht öffentlich gemacht. Die wechseln auch, sind mal so begründet. Also wir fordern im Grunde genommen transparentere Verfahren.
Diese Limbach-Kommission wurde ja schon einmal reformiert. Das hat wohl nicht so richtig geklappt. Also jetzt nochmal diese Überlegungen zu dieser Veränderung, zu dieser Weiterentwicklung. Wer hat denn da bei dieser Koalitionsklausur in Meseberg überhaupt verhandelt? Welche Positionen sind denn da vielleicht aufeinander geprallt?
Das Ganze ist festgeschrieben im Koalitionsvertrag. Da steht schon drin, wir wollen noch mal ran an diese Kommission. Und die Initiative ging aus von Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Die hat gesprochen mit dem Justizminister, mit Marco Buschmann und mit dem Finanzminister Christian Lindner. Es geht ja nicht zuletzt um Bilder, die zum öffentlichen Staatsvermögen zum Teil gehören. Deswegen muss er wohl auch mit dabei sein. Und dann hat man nach meinen Informationen am Donnerstag und Freitag auch die Länder und die kommunalen Spitzenverbände angesprochen. Denn wie ich gerade schon sagte, Deutschland ist Kulturländersache. Das bedeutet, dass viele öffentliche Museen eben nicht vom Bund, sondern von den Ländern und von Städten und Gemeinden getragen werden. Deswegen müssen Entscheidungen, die gefällt werden, auch einstimmig in diesen Gremien beschlossen werden.
Also die wichtigste Entscheidung wäre wahrscheinlich wirklich, dass betroffene Personen oder Stiftungen künftig die Kommission direkt anrufen können, ohne Widerspruch der Museen. Ist das so vereinbart?
Genau das ist der Punkt. Ja, das ist der zentrale Punkt und der steht auch im Eckpunktepapier drin. Es geht aber auch um eine Reihe von anderen Punkten noch. Es geht um organisatorische Fragen. Man will die Kommission künftig unabhängiger machen. Das heißt, sie ist weder demnach dem Zentrum, Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg, einem von Bund und Ländern getragenen, einer Einrichtung angeordnet, noch zugeordnet der Kulturstaatsministerin. Das soll eine viel, viel eigenständigere Entität werden. Dann ist die Rede davon, dass die Kommission auch sozusagen auf eigene Faust demnächst tätig werden soll. Also gar nicht warten muss, bis man vor sie tritt, sondern von sich aus proaktiv, wie es immer so schön heißt, auch sagen können soll, wir wissen, da gibt's einen Fall, wir haben ein Interesse, dass der vernünftig gelöst wird, deswegen werden wir tätig. Dafür kann die Kommission, das kann sie auch jetzt schon, sie tut's aber so gut wie gar nicht, auch eigene Provenienzforschung anstellen, also nach der Herkunft von Kunstwerken Fachleute suchen lassen. Und vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Bislang sind die Mitglieder der Kommission auf Lebenszeit berufen. Auch das soll sich ändern. Es soll eine größere Fluktuation geben. Und die Zahl der Mitglieder, die vor einigen Jahren, Sie haben es vorhin gesagt, gerade erst erhöht wurde, die soll eher wieder zurückgefahren werden.
Vergleichbare Kommissionen gibt es ja auch in Großbritannien, in den Niederlanden und in Österreich. Arbeiten die anders effektiver oder haben die vielleicht mit ähnlichen Problemen zu kämpfen?
Also die Probleme sind die gleichen. Auch da geht es, das sind ja Länder, die mal von Deutschland besetzt waren, um diese abhandengekommene, geraubte, enteignete, gestohlene Kunst. Aber diese Länder sind zentralistischer organisiert. Da hatten die entsprechenden Kommissionen in Österreich beispielsweise über das Kulturministerium ganz direkt Zugriff auf die Bundesmuseen. Das heißt, was die sozusagen entscheiden, das entspricht dort einer Anordnung. Das wird dann da auch sofort umgesetzt, weil der Staat dahinter steht und sagt, das sind unsere Museen, für die können wir das entscheiden. So etwas wäre in Deutschland nicht möglich. Und der zweite wichtige Punkt, da unterscheiden sich die Länder aber nicht, weil da natürlich das Privateigentum geschützt ist. Alles, worüber wir jetzt sprechen, auch die Öffnung von Archiven, auch die Forschung, bezieht sich nur auf öffentliche Museen, nicht auf private Museen und auch nicht auf NS-Raubkunst, die sich bis heute in privatem Besitz befindet. da gibt es auch, wenn die Lösung, die Claudia Roth jetzt anstrebt, tatsächlich zum Tragen kommt, nach wie vor keine Lösung.
Die Pläne zur Reform der Limbach-Kommission. Stefan Koldehoff, ich danke Ihnen.
Sehr gern.
Oper.
Seit einem Jahr ist Merle Fahrholz Intendantin am Aalto Musiktheater in Essen. Doch erst jetzt kann sie richtig loslegen. Die vergangene Saison hatte noch ihr Vorgänger Hein Mülders geplant, der als Intendant an die Oper Köln inzwischen entschwunden ist. Merle Fahrholz startet also ihre erste Saison mit einer Produktion, die sie einer jungen Regisseurin anvertraut hat, Emily Hehl. Sie hat Giuseppe Verdis Macbeth inszeniert, eine in letzter Zeit ziemlich häufig gespielte Oper über Intrigen, Macht und Mord und Hexen. Stefan Keim hat die Premiere gesehen, ist jetzt live zugeschaltet. Herr Keim, guten Abend.
Guten Abend.
Was interessiert denn Emily Hehl an diesem Stück? Welches Thema, welche Idee nimmt sie denn in den Blick?
Also weder Intrige, Macht, Mord noch Hexen. Sie hat im Programmheft etwas geschrieben, dass sie das Stück aus der Düsternis ins Licht führen will, aber mit dem Grundgedanken, dass die Düsternis etwas ist, worin man sich noch verstecken kann und das Licht etwas ist, das gnadenlos die Wahrheit eben ans Licht bringt. Und das geht erst einmal so. Bei der Ouvertüre ist die Bühne schon offen zu sehen. Im Hintergrund eine richtig hässliche, nackte Wand. Davor schwarzer Staub, vielleicht auch radioaktiver Fallout. Und dann kommen die Hexen. Aber ich habe ja gerade schon erwähnt, die Regie interessiert sich überhaupt nicht für die Hexen. Die sehen auch gar nicht so aus. Das sind Frauen in weißen, langen Kleidern. Ich habe erst, weil ich noch im Fantasiebereich war, gedacht, sind das jetzt Elfen oder so etwas? Nein, ich glaube, es handelt sich ja um so eine Art Orden. Denn das Ganze wird auch im Lauf des Abends durchaus so ein bisschen spirituell angehaucht. Und später, wenn die Männer dazukommen, das ist einer der wenigen Farbkleckser dieses Abends, tragen die auch so etwas Rotes, Kuttenähnliches. Also der Chor ist so eine Art Orden.
Gibt es denn so irgendwelche Anspielungen vielleicht auf die Jetztzeit? Also, oder ist das in einem zeitlichen Ungefähr angesiedelt?
Nein, überhaupt nicht. Das ist so eine Art philosophischer Essay. Es gibt auch keine psychologische Figurenführung, auch nicht wirklich dramatisch. Und das ist wirklich unglaublich, wenn man sich überlegt, dass es sich um Macbeth von Giuseppe Verdi handelt. Es gibt eigentlich überhaupt keine Dramatik und schon überhaupt keine Spannung. Es ist eher so ein Nachdenken über diese Themen, das Böse, die Gewalt. Das ist alles sehr zitierend und sehr verharmlosend abstrakt.
Verdi hat für die Pariser Oper vom Macbeth eine neue Version mal erstellt und da musste getanzt werden, eine Selbstverständlichkeit damals an der Pariser Oper. Und diese Fassung, die wurde jetzt auch in Essen gespielt, also war auch das Aalto Ballett mit von der Partie. Wie funktioniert das denn in diesem Melodrama? Tanzen da die Hexen?
Ja, etwas anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber die Hexen tanzen auch. Es sind drei Tänzerinnen aus dem Aalto Ballett dabei, die werden aber choreografiert von Agatha und Theodora Castellucci, die kommen aus der freien Szene und die haben so ein Bewegungsrepertoire, das so an Ausdruckstanz erinnert. Die Arme fliegen durch die Luft, die Körper beben, immer wieder finden sich, auch übrigens der Chor, der da aufopferungsvoll mit bei der Sache ist, alle Menschen auf der Bühne in so Haufen zusammen, dann krabbeln wieder welche über die Bühne und das Ganze zieht sich über diesen ganzen Abend hin. Es ist die Ballettmusik aus der französischen Fassung in die italienische Fassung montiert. Die dauert 10 Minuten, diese Ballettmusik. Aber nicht nur in dieser Zeit, sondern die ganze Zeit ist immer irgendwie Bewegung, ist immer Kopfrucken, ist immer Körperverdrehen. Alles ist haargenau inszeniert. Dadurch kriegt das aber alles auch etwas sehr Steriles. Also man hat kaum Gefühl, dass da mal Leben auf der Bühne ist.
Astrik Kanamirian aus Armenien, ein neues Ensemblemitglied. Sie hat die Partie der Lady Macbeth gesungen. Hat sie denn das Potenzial für einen Star der Zukunft?
Nein, also das habe ich wirklich überhaupt nicht gehört. Es ist überhaupt ein durchaus mittelmäßig singendes Ensemble. Also am ehesten Massimo Cavaletti als Macbeth kann noch zwischendurch etwas glänzen. Astrik Kanamirian spart sich eigentlich die ganze Zeit auf, damit sie ihre Wahnsinnsarie ordentlich hinkriegt. Mhm. Sie hat ein paar schöne hohe Töne, aber dann bricht sie in den mittleren Lagen immer wieder fast komplett weg und sie kriegt auch wirklich keine Spannung da rein, eben gerade weil die Regie so in keiner Weise inhaltlich gearbeitet hat, wenn dann ihre erste Arie oder ihre zweite, je nachdem, wie man sie zählt, kommt, wenn sie auf jeden Fall dann die Geister der Dunkelheit heraufbeschwört, habe ich den Eindruck, sie könnte auch ein Rezept für einen Avocadosalat singen. Es kommt da einfach kaum etwas rüber.
Das sind harsche Einschätzungen, Bewertungen, Herr Keim. Jetzt sollten wir noch über den neuen Generalmusikdirektor in Essen sprechen, Andrea Sanguinetti. Wie klingt das Orchester unter seiner Leitung?
Sehr präzise, wie überhaupt die ganze Inszenierung handwerklich sehr präzise ist. Er hat einen, wie ich finde, großen und auch längeren Moment, nämlich in der Ballettmusik. Da spürt man, wie er mit Musik gestalten kann. Allerdings sind da keine Sänger dabei. Vielleicht, weil eben das Gesangsensemble nicht so stark ist, musste er sich immer wieder zwischendurch auch sehr zurücknehmen, das weiß ich nicht. Aber er zerdehnt die Tempi. Diese Oper, die eigentlich so 2,30 bis vielleicht 2,45 dauert, dauert 3,5 Stunden. Nicht nur wegen der 10-minütigen Ballettmusik, sondern eben auch, weil immer wieder das Tempo so rausgenommen wird. Ich hätte mir wirklich nicht vorstellen können, dass ein Verdi Macbeth so langweilig sein kann wie diese Aufführung in Essen. Das klingt schon nach einem Schlusswort, aber einen Satz, wenn ich den noch sagen darf, den finde ich wichtig. Ja. Ich finde es mutig und wichtig, dass die Intendantin und Merle Fahrholz und auch viele andere, dass man nach neuen Impulsen sucht, dass man Leute aus der freien Szene, junge Regisseurinnen, die alle auch großes Opernrepertoire machen lässt. Unbedingt wichtig. Man muss nur allerdings auch sagen dürfen, wenn es so richtig daneben geht. Und das war ein furchtbarer Flop.
Verdis Macbeth im Aalto Musiktheater in Essen, inszeniert von Emily Hehl mit dem neuen GMD-Generalmusikdirektor Andrea Sanguinetti. Vielen Dank an Stefan Keim.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Riedel.
Nach dem Rücktritt von Hartwig Fischer als Direktor des British Museum wegen einer Diebstahlserie hat das Kuratorium einen Interimschef vorgeschlagen. Der frühere Chef des Londoner Victoria and Albert Museums, Mark Jones, soll die Leitung vorerst übernehmen. Hauptaufgabe ist es nach den Worten von Aufsichtsratschef Osborne, die Katalogisierung der Sammlung zu beschleunigen und den Stolz auf die kuratorische Mission des Museums wieder zu stärken. Der britische Premierminister Sunak muss der Personalie noch zustimmen. Der deutsche Fischer war vor gut einer Woche zurückgetreten, nachdem herausgekommen war, dass über Jahre rund 2000 Objekte aus den Archiven des British Museum verschwunden waren. Der Münchner Kabarettist Christian Springer hat seine Forderung wiederholt, den Brundage-Platz am Münchner Olympiapark umzubenennen. Er begründete das damit, dass der frühere Präsident des Internationalen Olympischen Komitees ein Rassist und Antisemit gewesen sei. Avery Brundage wurde vor allem dadurch bekannt, dass er nach dem Anschlag auf die israelische Mannschaft in München 1972 noch vor der Beerdigung der Opfer den Satz aussprach: »The games must go on«. Springer verwahrte sich im Deutschlandfunk gegen den Vorwurf der Cancel Culture.
Wir können nicht an allen umstrittenen Plätzen und Straßen 3 DIN A4 Seiten Erklärungen hinhängen. Das ist keine Aufklärung, sondern jetzt ist einfach die Änderung des Platznamens fällig, inklusive dem Wieso, Weshalb, Warum und vor allen Dingen, wer war Brundage und was war da los?
Eine globale Suche nach einer Original-Höfner-Bassgitarre von Ex-Beatles-Mitglied Paul McCartney ist gestartet worden. Wie der britische Guardian berichtet, hat das Projekt The Lost Bass weltweit zu Hinweisen über den Verbleib des nach seinen Worten wichtigsten Basses in der Geschichte aufgerufen. McCartney hatte den Angaben zufolge das Instrument 1961 in Hamburg gekauft, bevor es 8 Jahre später verschwand. Die Gitarre ist auf Beatles-Songs »We Love Me Do« und »She Loves You« aus dieser Zeit zu hören und war auch in dem Beatles-Film »Get Back« von 1969 zu sehen. Was nach den Filmarbeiten mit dem Instrument geschah, ist unbekannt.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Am vergangenen Mittwoch wurden die Filmfestspiele von Venedig eröffnet. Wieder einmal nutzt Hollywood das Festival als Startrampe für die Herbst- und Oscar-Saison. Doch nicht nur die bekannten Regisseurinnen und Regisseure wie David Fincher, Michael Mann oder Sofia Coppola präsentieren ihre neuesten Werke im Wettbewerb. Auch der deutsche Regisseur Tim Kröger ist beim Rennen um den Goldenen Löwen mit dabei. Sein Film »Die Theorie von allem« wurde heute uraufgeführt. Und aus Venedig zugeschaltet ist jetzt Anke Lewicke. Hallo, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, buonasera.
Was bedeutet es denn für einen jungen Regisseur, mit seinem zweiten Film im Wettbewerb eines der wichtigsten Festivals der Welt überhaupt zu laufen?
Naja, es ist natürlich eine tolle Ehre, natürlich auch ein enormer Druck und auch für das deutsche Kino ist das natürlich sehr schön, weil bevor Festivals losgehen, gibt es in den internationalen Branchenblättern immer so ein großes Rätselraten, welche Filme werden eingeladen und das geht dann nach Ländern. Natürlich steht da die USA ganz zuerst, dann England, Frankreich, Österreich, ja, und Deutschland steht da nur unter der Rest von Europa. Deshalb ist es ja toll, wenn wir jetzt hier mal wieder ein junges Talent haben. Und dieses Projekt von Tim Kröger, das hat auch schon so viel Spannung so in sich. Über 6 Jahre hat er daran gearbeitet. Er hat schwarz-weiß gedreht und er hat die Filmmusik selbst komponieren lassen, die dann von einem Orchester aufgenommen wurden. Und als sein großes Vorbild nennt er Alfred Hitchcock. Also da war man natürlich gespannt.
Ist denn Tim Kröger, Sie hatten es gesagt, ein Talent? Ist das ein Regisseur, den es zu entdecken gilt, Frau Lewicke?
Ja, auf alle Fälle. Also dieser junge Regisseur weiß wirklich, wie man Kino macht. Die Handlung spielt 1962 und der Physikdoktorand Johannes fährt mit seinem Doktorvater zu einem wissenschaftlichen Kongress in die Schweizer Berge. Aber da erscheint der Hauptsprecher nicht. Dafür passiert ein Mord. Und immer wieder erscheint diesem Johannes eine ja rätselhafte Pianistin, von der er sich angezogen fühlt. Und er selbst erforscht ja über Parallelwelten, also Multiversen. Und vielleicht gerät er da doch immer wieder rein. Das weiß man nicht so. Und das Berginnere scheint auch ein Eigenleben zu führen. Und wie ein Detektiv des Film Noirs stapft er eben immer durch den Schnee. Und Hans Zischter, der den Doktorvater spielt, der umschreibt den Film wie folgt.
Ja, es ist ein Film über die Bedingungen einer bestimmten Dramaturgie, nämlich die Dramaturgie, etwas plausibel zu machen, was extrem unwahrscheinlich ist und trotzdem glaubwürdig erzählt werden kann. Und dafür werden also Mittel eingesetzt, die man aus dem Kino zwar kennt, aber hier, weil sie sozusagen noch verdoppelt werden durch eine scheinbar physikalische Bestätigung, gewinnt der Film eine ganz merkwürdige Kraft.
Ja, und Hans Zischler hat recht. Also dieser Film macht das eigentlich Unmögliche möglich. Und die Handlung und alles, was passiert, ist auch wirklich schwer in Worte zu fassen. Aber mit diesem Johannes gerät man in einen Sog rein, kann die Realitäten nicht mehr so richtig unterscheiden. Das Ganze erinnert vom Look auch an den expressionistischen Film, weil eben schwarz-weiß fotografiert. Also es wird auch viel mit Schatten und Lichteffekten gearbeitet. Und man kann nur sagen, ja, das ist reines pures Kino.
Tim Kröger, die Theorie von allem. Bleiben wir doch noch bei den Deutschen in Venedig, Frau Lewicke. Auffällig viele deutsche Schauspieler sind ja in internationalen Produktionen in Venedig zu sehen. Wie machen die sich?
Ja, also Milan Peschel und Oliver Masucci waren gestern in dem neuen Film The Palace von Roman Polanski zu sehen. Und wie Tim Krögers Film spielt dieser auch in einem Luxushotel in den Schweizer Bergen, allerdings 1999. Es geht um die Silvesterparty zu 2000. Oliver Masucci spielt den Hotelchef und da gehen eben die reichen Menschen ein und aus. Es sind alles sehr exzentrische Figuren und man muss so ein bisschen an Ruben Östlunds Triangle of Sadness denken. Doch anders als dieser Regisseur gelingt es Polanski überhaupt nicht, mit den Figuren eine Art von Kapitalismuskritik zu entwickeln oder eine soziale Ordnung zu hinterfragen, sondern er führt diese Figuren eigentlich nur vor. Also er spielt Mickey Rourke, so einen blondierten, neureichen Amerikaner, Fanny Ardant, eine reiche, exzentrische Markise, die ihr Hündchen mit Kaviar füttert. Also Oliver Masucci macht diesen Hotelchef schon ganz gut und Milan Peschel spielt so einen kleinen Angestellten, der sich endlich mal mit Shampoos betrinken darf. Es ist alles ganz schön, aber letztlich ist das alles ein infantiler Zirkus und Roman Polanski fährt ja schon länger nicht mehr zu Festivals. Das hat auch damit zu tun, dass er eben immer wieder ins Visier der MeToo-Debatte geraten ist, weil er ja 1979 in den USA eine unter Drogen gesetzte 13-Jährige vergewaltigt hat. Deshalb war er auch nicht in Venedig. Und deshalb konnten wir ihn eigentlich auch nicht fragen, was das alles war, was das sollte.
Jetzt noch zu dem Film Maestro, der im Wettbewerb läuft. Maestro von Bradley Cooper. Dieser Film hat im Vorfeld für Aufregung gesorgt. Cooper selbst spielt den jüdischen Dirigenten und Komponisten Leonard Bernstein. Um sein äußeres Erscheinungsbild dem von Bernstein anzugleichen, trägt Cooper eine Nasenprothese. Und deshalb wurde ihm ja der Vorwurf des Jew-Facings gemacht. Wie ist denn dieser Film in Venedig beim Publikum angekommen?
Ja, auch sehr, sehr zwiespältig. Und zwar ist es ja so, dass das angelsächsische Kino ja gerne auf den Wiedererkennungseffekt zurückgreift, wenn Darsteller Figuren aus dem realen Leben spielen. Aber eigentlich braucht es doch noch was anderes, also eine Interpretation, eine Idee, einen Zugang zu einer Figur. Aber die liefert eigentlich Bradley Cooper die ganze Zeit nicht. Bradley Cooper geht es nicht um die Musik, um die Komposition von Bernstein. Es geht ihm eigentlich, im Zentrum steht die 30-jährige Ehe zu der Schauspielerin Monte Alegre. Und Bernstein hat ja in seiner Biografie 1994 von seiner Homosexualität immer so von kleinen Dämonen gesprochen. Und diese kleinen Dämonen werden auch genauso in dem Film so gezeigt. Da wird mal mit einem Mann geflirtet, ein Mann angefasst. Doch die Ursache des Ehedramas wird letztlich nie ins Bild gesetzt. Also der Film bleibt eine reine Illustration von 30 Jahre Ehe von 1951 bis 1978. Die Kostüme ändern sich, die Frisuren, die Haarfarben. Und wir wissen, dass Bernstein ein Kettenraucher war. Also die Imitation ist Bradley Cooper gelungen, aber nicht eine Interpretation.
Die 80. Filmfestspiele Venedig. Wir werden auch in den kommenden Tagen bis zur Preisverleihung am kommenden Samstag darüber selbstverständlich berichten. Für heute vielen Dank, Anke Lewicke.
Guten Abend.
Esel, Hund, Katze und Hahn, die Brüder Grimm, haben die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten schön beschrieben. Zu wirklichen Ratsmusikern haben es die Tiere natürlich nicht geschafft, wohl aber zum Bremer Wahrzeichen, obwohl sie ja nie in Bremen angekommen sind. Nicht so bekannt ist die Tatsache, dass Till Eulenspiegel in Bremen tatsächlich Spuren hinterlassen hat. Je nach Lesart kann man diese Figur ja einfach als Narr lesen, der mit seinen lustigen Streichen so manch einem Zeitgenossen gehörig verärgert hat. Oder aber man liest ihn als eminent politische Figur, der Aufmüpfige, der sich gegen die Herrschaft auflehnt, der Missstände aufdeckt und den Menschen den Spiegel vorhält. Jetzt hat das Focke-Museum in Bremen eine Till-Eulenspiegel-Ausstellung eröffnet, und zwar nicht in den eigenen Museumsräumen, sondern in einem Ladenlokal in einer innerstädtischen Passage. Mitkuratiert hat die Ausstellung Boran Akşen. Er ist am Telefon. Guten Abend, Herr Akşen.
Hallo.
Ich gehe mal davon aus, dass es nicht im Ausstellungsinteresse ist, Eulenspiegels lustige Streiche einfach einmal mehr zu erzählen. Wie nähern Sie sich denn dieser mittelalterlichen Figur?
Wir wollen zeigen, dass Till Eulenspiegel tatsächlich ein Bremer Bürger ist. Also er war in keiner Stadt öfters als in Bremen, und das ist den Bremern gar nicht so bekannt. Und wir haben versucht, in der Ausstellung zu zeigen, also verschiedene Interpretationen der Geschichten. Es sind ja insgesamt 4. Und zu diesen Geschichten haben wir immer einen Aspekt der Bremer Geschichte herausgepickt. Also bei Eulenspiegel ist es immer so, in jeder Stadt, in der er war, hat er immer das Charakteristische einer Stadt herausgesucht. Mhm. Und in Bremen war das eben die Schaffermahlzeit oder auch die Marktfreiheit. Und genau zu diesen Aspekten haben wir dann auch Objekte gefunden, aber auch zeigen wir also die Geschichte dazu.
Das müssen Sie vielleicht mal erklären, Herr Akşen. Die Schaffermahlzeit, das ist ja eine Verbindung zwischen der bremischen Schifffahrt, glaube ich, und den Bremer Kaufleuten. Das ist so ein Ritual, so ein rituelles Essen.
Genau, das ist das älteste Brudermahl auf der Welt. Und es geht darum, dass dort Geld gesammelt wird für Menschen, die auf See sind und die in Notlage gekommen sind.
An solchem Essen hat aber Till Eulenspiegel nicht teilgenommen.
Er durfte das sogar ausrichten, was halt offensichtlich ist, dass die Eulenspiegel-Geschichten sehr derbe sind. Bei der Schaffermahlzeitsgeschichte hat er tatsächlich Butter von seinem Hintern auf den Braten träufeln lassen, sodass die Kaufleute den auch nicht mehr essen wollten und mussten dadurch dann auch eine Strafe bezahlen. So.
Ja, wirklich ziemlich derb. Vielleicht gibt es noch eine andere Geschichte, die nicht ganz so derb ist, die sich aber auch ganz gut einprägen lässt, Herr Akşen.
Ja, das wäre tatsächlich die Geschichte über die Töpferin. Till Eulenspiegel hat eine Wette mit dem Bischof gehabt, dass er eine Töpferin dazu bringen kann, ihr eigenes Geschirr zu zerschlagen. So, die Töpferin hat dann ihr Geschirr zerschlagen und hat dann den Wetteinsatz vom Bischof bekommen. Er hat aber davor heimlich die Töpferin dafür bezahlt. Das Objekt zu dieser Geschichte sind tatsächlich Keramikfunde, die wir am Bremer Marktplatz gefunden haben. Also die Landesarchäologie hat die gefunden und die hat uns die ausgeliehen, dass wir die auch in der Ausstellung zeigen dürfen.
Das Ganze funktioniert wahrscheinlich auch mit Texten auch. Also Sie können nicht nur die Objekte ausstellen, sondern Sie müssen die auch noch irgendwie kontextualisieren.
Ganz genau. Also das war so ein bisschen auch die Schwierigkeit. Es ist ja eine Ausstellung zu einer literarischen Figur und wir wollten natürlich nicht nur Texte ausstellen und haben versucht, durch, ich sag mal, moderne Mittel die Geschichte auch nochmal nachzuerzählen. Also nicht, dass der Besucher oder die Besucherin jetzt nochmal die ganze Geschichte lesen muss, um die Geschichte zu verstehen oder zu erfassen. Instagram-Stories haben wir gemacht. Also das waren Studentinnen der Universität Bremen. Und die haben aus den Geschichten Instagram-Stories gemacht, die man sich dort auch in der Ausstellung anschauen kann.
Um dann zu verdeutlichen, so habe ich das in einer Pressemitteilung gelesen, dass Till Eulenspiegel ein spätmittelalterlicher Punk war. Das ist die Sichtweise von jungen Leuten auf diese Figur.
Ganz genau. Also wenn man guckt, also der Vergleich zu Johnny Rotten, es ist da, er rebelliert gegen die herrschenden Klassen, er setzt sich für die Unterschicht ein und für die Bauern und er ist sowas wie ein Working Class Hero. Und genau das haben wir halt auch versucht in der Ausstellung darzustellen.
Sie setzen jetzt in der Ausstellung auch KI ein, künstliche Intelligenz. Was haben Sie denn damit entstehen lassen?
Also wir haben tatsächlich Illustrationen entstehen lassen. Also es gibt auch nicht so viel Bildmaterial über Till Eulenspiegel. Und wir haben Holzschnitte nachfertigen lassen. Also Studio Babelsberg hat die für uns gemacht. Und die kann man auch in der Ausstellung sehen. Aber wir haben halt auch KI-Bilder erstellen lassen, die halt Till Eulenspiegel beim Stand-Up-Paddling zum Beispiel zeigen. Und uns war es halt auch wichtig, mit KI zu arbeiten, weil das ist dafür die perfekte Ausstellung, weil KI ist auch sowas wie eine Eulenspiegelei. Und wir wollen damit auch zeigen, was heutzutage auch möglich ist und wie man KI auch in Ausstellungen einsetzen könnte, wenn man das will. Und einfach mal zu zeigen, wie der Stand der Dinge ist. Und dafür eignet sich die Ausstellung hervorragend.
Und dass Sie als Museum jetzt rausgehen, gewissermaßen also in die Innenstadt und sich dort zeigen, das ist natürlich auch Programm.
Genau, das ist einer unserer Outreach-Projekte und dass wir genau in der Innenstadt sind, das ist natürlich hervorragend. So haben wir tatsächlich dann auch mehr Besucher und es ist schön, weil die meisten Geschichten von Till Eulenspiegel spielen also 1 Kilometer weit entfernt am Marktplatz oder am Dom. Und die Nähe dazu ist natürlich hervorragend.
Die Till Eulenspiegel-Ausstellung in der Lloyd-Passage in Bremen. Der Kurator der Ausstellung war das Burhan Akşın. Herr Akşın, Dankeschön.
Ich danke Ihnen, vielen Dank.
Fazit, die Kultur vom Tage, jetzt mit dem Blick in die Feuilletons, heute von Gregor Sander.
Während gerade bei den 80. Filmfestspielen in Venedig die Stars über den roten Teppich laufen, sehen Philipp Bovermann und David Steinitz in der Süddeutschen Zeitung für die Zukunft der Berlinale eher schwarz. Das Budget gekürzt, die vormals als Geniestreich der deutschen Kulturpolitik gepriesene Doppelspitze kassiert, das Ansehen des Festivals in der restlichen Filmwelt ohnehin seit Jahren im Sinkflug, die Berlinale steckt in der Krise, aber so richtig. Am Sonnabend hat nun auch Carlo Chatrian auf der Website des Festivals verkündet, dass die kommende Berlinale auch für ihn die letzte sei. Das Zeugnis für die scheidende Doppelspitze in der SZ klingt nach ungenügend. Chatrian saß erkennbar lieber im Kino als beim Cappuccino mit Filmbossen, um künftige Gala-Premieren einzusacken. An sich sympathisch für den Chef eines A-Festivals allerdings, doch nicht ganz optimal. Das konnte auch seine Chefpartnerin Mariette Riesenbeek nicht auffangen, die sich mehr ums Formelle kümmern sollte. Ihr fehlte die Strahlkraft einer Persönlichkeit, wie sie etwa Iris Knobloch ins Amt der Präsidentin von Cannes mitbrachte. Urteilen Bovermann und Steinitz. Ihr Blick in die Zukunft klingt dann auch äußerst sarkastisch. Man könnte fast den Verdacht hegen, dass Claudia Roth und ihre Kolleginnen und Kollegen vom Aufsichtsrat sich das neue bzw. alte Intendanzmodell nur ausgedacht haben, weil es schon fast unmöglich sein wird, eine einzige Nachfolgerin, einen einzigen Nachfolger zu finden, der oder die das Steuer herumreißen kann. Von zweien ganz zu schweigen. Nach so viel Tristesse gucken wir nun noch neidischer nach Venedig, aber vielleicht zu Unrecht, denn Andreas Busche hat für den Berliner Tagesspiegel auch ein paar dunkle Wolken über dem Lido entdeckt, deren Ursache die Kulturpolitik der neuen Regierung unter der postfaschistischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sein könnte. Biennale-Präsident Roberto Cicutto steht nach Informationen aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen auf der Abschussliste. Sein Vertrag läuft 2024 aus. Die Nachfolge soll der rechte TV-Journalist Pietrangelo Buortafuoco antreten, um die in Anführungsstrichen linke Hegemonie in Italiens Kultur endgültig zu beenden. Dagegen muten die hausgemachten Probleme der Berlinale fast harmlos an. Der aktuelle Leinwandjahrgang findet in den Feuilletons aber noch Gefallen. Dietmar Dart jubelt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Kunst kann viel mehr als trösten. Dazu muss sie allerdings so gut sein wie die Alistair Gray-Verfilmung Poor Things von Yorgos Lanthimos. Dart verrät vom Inhalt nicht viel mehr, als dass Willem Dafoe einen vogelscheuchenartigen Horrorforscher spielt, der eine von Emma Stone gespielte Frau nach Suizid wieder zum Leben erweckt, um aus ihr und ihrem ungeborenen Baby ein Ungeheuer zu erschaffen. Was den Kritiker äußerst gut unterhalten hat. Was für ein Glück sind diese Poor Things. 2 Stunden nichts als gute Ideen, böse Witze, soziale Schrecken, verspannte Gitarren, uferlose Orchester und dazu ein Tanz, der aussieht, als hätten diese Leute nicht Knochen als Gebeine, sondern Luftpumpen mit bunt leuchtendem Edelgas drin. Auch der einzige deutsche Film im Wettbewerb, Die Theorie von allem von Tim Kröger, wird von Busche im Tagesspiegel lobend erwähnt. Kröger arbeitet mit einem Pastiche des Genrekinos vom deutschen Bergfilm der 20er Jahre über Alfred Hitchcock bis zu David Lynch. Seine schroffen Schwarz-Weiß-Bilder lassen wiederum an den frühen Lars von Trier denken. Bei Susanne Wahabzadeh von der SZ ruft diese Mischung neben Begeisterung allerdings auch Verwirrung hervor. Kröger hat an diesem Venedig-Wochenende einen der besten Beiträge abgeliefert. Aber worauf will er mit dieser ganz prachtvoll gedrehten, fantastischen Geschichte eigentlich hinaus? Vielleicht darauf, dass einer, der in seinem einen Leben nicht zurechtkommt, auch in Tausenden verloren wäre.
Der Blick in die Feuilletons von Gregor Sander. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.